Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein heutiger Gast ist Anselm Rose. Anselm, du bist seit 2018 Geschäftsführer der Rundfunkorchester und Chöre GmbH in Berlin, kurz ROC oder noch kürzer ROC. Danke, dass wir heute in deinen Maschinenraum des wohl größten Musiktankers in Deutschland blicken können. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Was haben wir in den kommenden 30 bis 40 Minuten auf der Agenda? Wir wollen auf die geballte Musikpower von zwei Sinfonieorchestern und zwei Chören in der ROC Berlin schauen, auf eure medialen Reichweiten, auf die Lage der Klangkörper im öffentlich-rechtlichen Rundfunk allgemein, auf Möglichkeiten, Drittmittel einzuwerben, auf aktuelle Trends im Klassikbetrieb und vielleicht kommen wir auch noch zu deinen Eindrücken vom aktuellen Deutschen Orchestertag in Berlin. Zunächst kurz zu deiner Person. Du bist studierter Diplom-Verwaltungswissenschaftler und spielst Geige. Das mit dem Verwaltungswissenschaftler musst du vielleicht nochmal erklären. Du warst Geschäftsführer bzw. Intendant bei den Bergischen Symphonikern in Remscheid-Solingen, beim Stuttgarter Kammerorchester für kurze Zeit, bei den Münchner Symphonikern und 9 Jahre lang bis 2014 Intendant der Dresdner Philharmonie. Und seit 2018, wie schon gesagt, bist du allein Geschäftsführer der ROC. Und skizziere doch mal kurz die 4 Klangkörper der ROC und eure einzigartige Trägerstruktur, damit sich die Zuhörenden ein bisschen mehr darunter vorstellen können.
Ja, kurz zu diesen Verwaltungswissenschaften. Das klingt ja wenig sexy als Studium, aber ich muss dazu sagen, es ist wahnsinnig interessant, weil es das juristische Studium abgespeckt um die Dinge, die man in der Verwaltung bekannterweise nicht braucht. Und du bist ja Volljurist, du kennst das. Strafrecht etc. ist für Verwaltung und Management nicht interessant, sondern da geht man dann stattdessen zu den Wirtschaftswissenschaftlern und zu den Politikwissenschaftlern und lernt alles, was irgendwie im politischen oder Verwaltungskontext von Relevanz ist. Also insofern ein sehr gutes Studium, vor allem zur Vorbereitung auf ja die nun zumeist in öffentlicher Hand befindlichen Kulturinstitutionen. Also diese Ausbildung möchte ich nicht missen. Was ist die ROC? Und wir sagen nicht mehr ROC. ROC war in den 90er Jahren. Wir rocken das und ähnliche Karlauer. Nein, das ist vorbei. Wir sagen ganz klar ROC oder den vollen langen Namen. Das war eigentlich eine schlaue Idee in den 90er Jahren. Es gab in West-Berlin das damalige Radiosinfonieorchester, ein weltbekanntes Orchester, ebenso wie der RIAS Kammerchor. Und im Osten Berlins gab es Deutschlands ältestes Rundfunkorchester, das Rundfunksinfonieorchester und den Großen Rundfunkchor. Beides Institutionen oder alle 4 Institutionen, die nach der Wende nicht abgewickelt werden sollten. Nicht nur wegen ihres Renommees und ihrer besonderen Rolle im Berliner Konzertleben, sondern weil natürlich die Politik auch wusste, dass in den 90er Jahren schon einige Kultureinrichtungen abgewickelt wurden. Natürlich gerade im Osten Deutschlands. Und dass es das zu vermeiden galt. Aber niemand wollte die so richtig haben. Also beim ZDF sollten sie mal unterkommen. Das war dann doch keine gute Idee. Das Land Berlin konnte sich sie schlichtweg nicht leisten. Und dann gab es 1994 die Gründung der ROC GmbH mit der ganz schlichten Aufgabenstellung. Es möchten sich die 4 Gesellschafter zusammenfinden und auch die finanziellen Lasten tragen, die am meisten davon haben. Und das ist der Deutschlandradio als größter Anteilseigner. Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist das Land Berlin und als kleinster Gesellschafter der RBB. Und die teilen sich die Kosten, die damit verbunden sind. Und so gesehen profitiert natürlich auch jeder dieser Gesellschafter davon, weil man immer sagen kann, du bekommst eine kulturelle Spitzendienstleistung im Gesamtwert von über 50 Millionen Euro im Jahr, aber du zahlst nur einen relativ kleinen Anteil davon. So profitieren alle. Es ist also eine sehr gesunde Konstruktion, die bis heute nach 34 Jahren, oder 32 Jahren sehr erfolgreich ist. Und jetzt auch mittlerweile, kommen wir gleich nochmal drauf, sicherlich zu sprechen, als Benchmark für andere Radioensembles gehandelt wird. Kurz zur Erklärung, das ist eine Holdinggesellschaft und da werden die 4 Ensembles, wie man so schön sagt, betrieben. Das heißt, Die Ensembles sind künstlerisch komplett eigenständig, haben ihr eigenes Management etc. Und wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer sich ein Ticket kauft, meinetwegen beim RSB, beim Rundfunksymphonieorchester, dann wird diese Person nicht unbedingt merken, dass sie eigentlich bei der ROC landet. Wir als ROC sorgen für die Rahmenbedingungen, also natürlich Finanzen in erster Linie, aber auch die Querschnittsaufgaben, die jedes Ensemble nicht für sich selber macht. Das ist die komplette Personalverwaltung, Lohn- und Gehaltabrechnung, Controlling, Finanzen, natürlich der Vertrieb. Und das ist auch die digitale Entwicklungsstrategie, die wir unternehmen.
Wie viele Beschäftigte hat die ROC insgesamt?
Insgesamt 430 Menschen.
Das ist also wirklich ein großer Musiktanker, wenn man über alles mal rechnet.
Ja, ist auch der größte Ensembleverbund tatsächlich in Deutschland. Und die meisten davon naheliegenderweise über 300 sind, 350, 360 sind allein künstlerisch Beschäftigte.
Also wenn man alles zusammennimmt, ist die ROC als solche ja größer als die Klangkörperabteilung der größten ARD-Sender, also NDR, der ja auch 4 Klangkörper hat, oder der WDR ebenso. Ne? Also das ist ja schon wirklich ein großes Flaggschiff, kann man so sagen. Ne?
Absolut, ja.
Und wie muss man sich jetzt deinen Job konkret vorstellen? Du hast es eben schon mal beschrieben, die beiden Orchester, die beiden Chöre haben jeweils einen Direktor oder eine Direktorin, einen künstlerischen Leiter, eigenes Management-Team. Was machst du dann ganz konkret mit den Mitarbeitenden in deinem Overhead?
Meine Aufgabe besteht darin, natürlich die Rahmenbedingungen sicherzustellen. Das heißt, die Kontakte zu den Gesellschaftern und zum vorpolitischen Raum und zu den Medien etc., die für solche Aufgaben relevant sind, zu halten und dafür zu sorgen. Und denn darum kümmern sich die Ensembles selber nicht, dass diese Voraussetzungen für sie vorhanden sind. In Bezug auf die Kunst bin ich nicht mehr dabei. Also ich diskutiere jetzt nicht mit einem Orchesterdirektor oder einer Direktorin über den nächsten Beethoven-Zyklus, sondern das sind Dinge, die werden autonom in den, wir sagen auch gerne Profit Center zu unseren Ensembles, das wird dort autonom geregelt. Ich darf mit Chefdirigenten ihre Verträge verhandeln und natürlich auch das Leitungspersonal, wie jetzt Chor- oder Orchesterdirektoren, aussuchen. Und ansonsten kümmere ich mich um die besagten Querschnittsaufgaben und dass die gesamte Firma, das gesamte Schiff fahren kann, auf Kurs ist. Und ich kümmere mich in so einer unternehmerischen Perspektive mehr auch darum, wo soll sich eigentlich die ganze Unternehmung hinentwickeln. Und zwar in all den Bereichen, die nicht unmittelbar mit der Kunst zu tun haben. Denn darum, wie gesagt, kümmere ich mich nicht. Aber da geht es natürlich um Digitalisierung, was sind die neuen Vertriebswege, die wir ausprobieren wollen etc.
Und wie sieht das jetzt beispielsweise beim Publikum aus? Du sagtest, da kauft jemand eine Karte, im Prinzip für das DSO oder das RSB. Er landet, ohne das zu merken, bei der ROC sozusagen im zentralen Ticketing. Aber wie spielt das dann zusammen, wenn jeder einzelne Klangkörper sozusagen sein eigenes Ding macht, also seine eigenen Konzertreihen, seinen Chefdirigenten und so weiter und so, den ganzen Betrieb autonom macht und das Ticketing dann aber bei euch zusammenläuft, aber normalerweise Marketing ja auch so eine Schnittstellenaufgabe ist zwischen Ticketing und künstlerischer Auswirkung. Also wie muss man sich das vorstellen, dass das dann wirklich auch zusammengreift?
Genauso wie andernorts in Holdinggesellschaften im gewerblichen Bereich auch. Also wir stellen nur die Ressourcen zur Verfügung, sagen wir mal ein CRM, ein Customer Relationship Management System und andere Tools. Und die Ensembles selber müssen bestimmen, welche Eintrittskarten für welchen Ort und auch zu welchem Preis sie verkaufen. Sie wissen schon, dass sie angehalten sind, die Konzerte gut zu verkaufen, das versteht sich von selbst. Aber das macht jedes Ensemble alleine, dass wir Cross-Sales anbieten, also sprich, dass ein Kunde, eine Kundin vom RSB auch mal dann zum DSO geht, das ist möglich, na klar ist das möglich, aber das ist noch eine Frage der Zukunft, dass wir das auch institutionalisieren. Momentan nimmt man jedes Ensemble als eigenständig wahr in jedweder Hinsicht, auch das Marketing dann zum Beispiel für die Veranstaltung, das macht jedes Ensemble für sich selber.
Gibt es da nicht Synergieeffekte? Also da, ne, wenn man, also was Nachfrage macht jetzt bei Plakaten, es werden nach wie vor ja noch Plakate geklebt, auch in Berlin für Veranstaltungen. Ja, das ist in Berlin sehr teuer, anders als beispielsweise in Bamberg oder in Coburg. Aber man hat natürlich auch eine erhebliche Kernkonkurrenz hier in der Stadt. Also nicht nur Konzerthaus und Philharmoniker, da kommen wir später noch drauf, sondern auch eben mit kommerziellen und anderen Konzertanbietern. Insofern, das ist ja gar nicht so einfach, jetzt hier nochmal 4 Klangkörper so zu platzieren und das jedem einzelnen Klangkörper selbst zu überlassen. Also gibt es da eine gewisse Steuerungsfunktion dann doch?
Inhaltlich nicht. Von den Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, schon. Also unsere Ensembles sind natürlich gehalten, die Ressourcen, die sie für gewisse Werbezwecke, nehmen wir mal Plakate oder auch, was man heutzutage natürlich macht, wenn man Internet-Ads schaltet oder auch Google-Ads schaltet etc., solche Ressourcen zu bündeln. Das heißt, jedes Ensemble kann zwar immer noch entscheiden, ob sie Plakate drucken wollen und in welchem Umfange, aber wir werden uns eine gemeinsame Druckerei suchen oder eine gemeinsame Agentur für digitale Werbezwecke, um das natürlich so effizient wie möglich zu halten. Das sind Synergieeffekte, die wir sozusagen im Hintergrund schon schalten. Das ist auch das Ziel der ganzen Angelegenheit. Aber das wird nicht gleich geschaltet. Also jedes Ensemble-Marketing entscheidet selber, und so nimmt man das ja auch im Stadtbild wahr. Wollen wir für ein Konzert oder für unsere Markenbildung Plakate schalten, im Groß- oder Kleinstil etc.? Das kann man bei einem Gang durch Berlin auch durchaus feststellen, dass das hoch unterschiedlich ist. Ne?
Ja, das stimmt. Über die Beteiligung des Deutschlandradios und des RBB, das sind ja immerhin, wenn ich das richtig im Kopf habe, 40% Deutschlandradio und 5% RBB, seid ihr ja mit allen vier Klangkörpern medial auch sehr präsent. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und ihr habt da erstaunliche Reichweiten ermittelt. Als ich diese Pressemeldung gesehen habe, dachte ich, wow, das ist ja wirklich krass.
Ja, das ist tatsächlich krass. Und das hebt uns auch in diesem Zusammenhang sehr aus der Radio- Ensemble-Landschaft Deutschlands hervor. Wir haben einfach gigantische Abrufzahlen europaweit und international. Man muss sich das so vorstellen, Deutschlandradio zeichnet fast alle Konzerte auf, die wir in Berlin spielen, und sendet sie dann auch im Radio, sei es live oder zeitversetzt. Und der RBB macht das auch in einem kleineren Umfang. Aber diese Konzertaufzeichnungen werden über die EBU, das ist die European Broadcasting Union, die sitzt in Genf, ein Zusammenschluss aller europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, weitergegeben. Und diese Rundfunkanstalten aus Europa oder dann auch international können sich quasi an diesen Aufnahmen bedienen und senden sie auch gerne. Und auf diese Weise erreichen wir also sensationelle 17 Millionen Menschen pro Jahr, allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und mit jedem Konzert, das wir aufzeichnen, nochmal 1,5 Millionen Menschen weltweit. Also das ist eine dreistellige Millionenzahl, die wir da weltweit pro Jahr erreichen. Und das ist natürlich einzigartig innerhalb Europas. Und das sind die schieren Zahlen, aber aus den Zahlen lässt sich noch etwas anderes herauslesen. Wenn man mal die meistgesendetsten Konzertaufzeichnungen des letzten Jahres sich anschaut, dann wird natürlich jede Hörerin und jede Hörer unseres Podcasts wissen, ja, Wiener Neujahrskonzert der Philharmoniker ist auf Platz 1. Die Last Night of the Proms von der BBC ist auf Platz 3. Und auf Platz 2, man glaube es bitte, ist der Rias Kammerchor, wow, mit seinem Weihnachtskonzert aus dem vergangenen Jahr. Also sozusagen das meistgesendetste, populärste Radioensemble aus Deutschland ist der Rias Kammerchor aus Berlin.
Das ist eine überraschende Nachricht, ne?
Ja, das macht auch mächtig stolz. Ja, natürlich die Sängerinnen und Sänger in jedem Fall, das ist völlig klar. Ist aber auch Verpflichtung zugleich, darf man nicht vergessen. Mhm. Ne? Das setzt einen auch unter Druck, aber das wissen ja alle Sängerinnen, Musiker, was das bedeutet.
Die Klangkörper der ARD-Anstalten befinden sich ja gegenwärtig in einer sehr tiefgreifenden Strukturdebatte, und es gibt eine Arbeitsgruppe der ARD, die soll bis Ende 2026 Ergebnisse über, ich nenne es mal vorsichtig, mögliche Synergiepotenziale vorlegen. Damit würde ich zwei Fragen verbinden, nämlich erstens, ist die ROC davon unmittelbar betroffen? Und zweite Frage, wie würdest du den politischen Rückhalt für die ROC derzeit einschätzen?
Da steht, die zwei Teile der Frage stehen natürlich in einem engen Zusammenhang. Diese Arbeitsgruppe, die auf Wunsch der Länderministerpräsidenten eingerichtet wurde und die sich mit der Frage befassen soll, ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, brauchen wir all diese Radioensembles in Deutschland? Diese Arbeitsgruppe richtet sich natürlich primär an die Ensembles, die fest in einer Landesrundfunkanstalt integriert sind, weil nämlich auch eine Unterfrage dieser Fragestellung der Ministerpräsidenten ist, können nicht alle sich so organisieren wie die ROC, dass also nicht nur eine Landesrundfunkanstalt bezahlt, die Musikerinnen und Musiker, sondern auch weitere Geldgeber. Das ist natürlich aus der Genese der Rundfunkensembles her nicht so ganz einfach, und ich habe ja eingangs die Gründungsgeschichte der ROC geschildert. Das war eine einmalige historische Situation. Das lässt sich nicht so ohne weiteres auf München, Köln oder Frankfurt übertragen. Bei dieser Fragestellung, in dieser Arbeitsgemeinschaft sind wir unmittelbar natürlich nicht beteiligt, weil dort die ARD-Anstalten unmittelbar beteiligt sind, aber wir sind indirekt dort vertreten über den Hauptgesellschafter Deutschlandradio und bringen uns natürlich auch in die Diskussion, auch die Zielsetzung, was wollen wir da eigentlich berichten, denn da sind wir natürlich dabei, die Relevanz und Bedeutung von Rundfunkklangkörpern dort darzustellen. Und das steht natürlich im unmittelbaren Zusammenhang mit deiner zweiten Frage, wie sieht das im politischen Umfeld aus? Der Vorteil unserer Konstruktion mit vier Gesellschaftern ist natürlich, dass die Verantwortung auf vier Paar Schultern ruht sozusagen. Das macht es zwar für mich auch manchmal etwas komplizierter, immer einen guten Kontakt zu den verantwortlichen Menschen zu halten. Auf der anderen Seite sichert das aber ab, weil sich keiner so ohne weiteres aus dieser Verantwortung entziehen kann. Aber, und das ist mir fast die wichtigere Aussage, auch nicht entziehen will. Nicht nur aufgrund dieses finanziellen Vorteils, man zahlt nur einen gewissen Anteil und kriegt die volle Leistung, sondern weil diese Ensemblesichten vor allem, ich sag mal, in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig gut entwickelt haben. Ich spreche jetzt mit Chefdirigenten, wir haben gerade Kazuki Yama da für das DSO verpflichtet, Wladimirowski bleibt noch beim RSB, ich konnte ihn verlängern. Wir haben Juval Weinberg aus Stuttgart jetzt für den Rundfunkchor bekommen. Ich arbeite gerade an einem Vertrag für einen neuen Chefdirigenten für den Rias Kammerchor ab 2030. Und auch die Publikumsresonanz, by the way, die also schon wieder gestiegen ist im vergangenen Jahr, wieder noch höher ist als in vorpandemischen Zeiten, das gibt uns künstlerisch irgendwie recht. Und da sagen dann auch die Gesellschaftervertreter, dieses Modell, dieses Strukturmodell ROC, aber auch die künstlerische Leistung, der künstlerische Output sind einwandfrei. Das brauchen wir in dieser Stadt und das wollen wir auch in dieser Stadt. Also insofern erfreut sich dieses Gebilde inklusive der Leistung, die wir bringen, erfreut sich einer sehr, sehr, sehr guten Resonanz.
Du hast es gerade angesprochen, Besuchernachfrage ist weiter gestiegen, was ja im Land Berlin mit den weiteren Konkurrenzensembles auch nochmal wirklich eine Herausforderung ist. Aber wie sieht das dann mit Abo-Strukturen aus? Wird das auch von den einzelnen Klangkörpern gemanagt?
Das machen auch die Klangkörper selber. Das ist auch tatsächlich ein Unterschied zu den, ich sag mal, den kommunalen und in der Bürgerschaft eher verwurzelten Orchestern, Konzerthausorchester und Berliner Philharmonikern. Rundfunkorchester traditionell auch in Gesamtdeutschland haben seltener so eine kommunale bürgerschaftliche Verbindung, weil sie in erster Linie natürlich Rundfunkorchester sind. Das heißt, die Abonnentenzahlen sind immer etwas geringer gewesen und sind es auch heute noch. Aber wir haben ja heutzutage im Zuge der Digitalisierung ungeahnte Möglichkeiten, zu allen Menschen, die sich für Musik interessieren, in Kontakt zu kommen. Und auch alle Orchester, oder ich spreche jetzt nur mal von der ROC, unsere Abonnentenzahlen sind nach der Pandemie gesunken. Aber ich habe ja eben schon gesagt, unsere Zuschauerzahlen oder Zuhörerzahlen, Besucherzahlen sind ja gestiegen. Das heißt, die Menschen binden sich nicht mehr mit einem Abonnement für ein ganzes Jahr, sondern sie sind bereit, sich Einzeltickets zu kaufen. Die sind dann natürlich unterm Strich teurer und sie tun das auch. Das heißt, wir haben mehr Zuschauer und verdienen sogar mehr Geld damit. Also insofern ist Abonnement immer noch etwas, was man braucht als, ich sag mal, salopp als Discount-Modell oder als Bindungsinstrument. Aber wir sehen immer mehr, wie wichtig es ist, dass man die digitalen Ausspielungswege über Marketing und Vertrieb nutzt, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die jetzt nicht eine enge Bindung zum Ensemble haben. Ich sage mal so, du hast, wenn du eine, ich sag mal, wenn Wladimirowski mit seinem RSB, ich sag mal, Schostakowitsch Siebte macht, dann gibt es in Berlin mindestens 10.000 Menschen, die sich dafür interessieren könnten. Und manche kennen uns, manche nicht und so weiter. Es gibt unzählige Kriterien, die da eine Rolle spielen, ob man diesen Zuhörer, diese Zuhörerin letztendlich in den Konzertsaal bekommt. Diese Menschen zu erreichen, ist auf postalischem Wege undenkbar heutzutage. Und wenn du wie früher den Spielplan an den Baum nagelst, das nimmt heute doch kaum noch jemand wahr. Aber die digitalen Marketingwege, wir kennen das alle als Konsumenten im Internet, die sind natürlich enorm ein Vorteil, um diese Menschen dann auch heranzukommen, sei es über Social Media oder wenn wir eine E-Mail-Adresse haben, natürlich auch darüber.
Bei der Saisonvorstellung 2026/27 durch das Rundfunksinfonieorchester Berlin wurde die Förderung durch Lottomittel für eine besondere Konzertreihe bekannt gegeben, die sich an Menschen mit Behinderungen wendet. Und diese Reihe hat auch den Innovationspreis der Deutschen Orchesterstiftung gewonnen. Welche Potenziale gibt es überhaupt für die ROC oder auch für die einzelnen Klangkörper, zusätzliche Mittel einzuwerben?
Bei der Musikvermittlung ist das ein gutes Beispiel. Wir haben hier in Berlin mit der gesamten ROC das größte und auch vielfältigste Musikvermittlungsangebot, eben auch für besondere Zielgruppen. Und du hast es angesprochen, das preisgekrönte Konzept Konzert für alle des RSB ist ein Beispiel dafür. Aber wie so häufig, wenn du Projekte auflegst, die mit Fördermitteln auch von öffentlichen Institutionen initiiert werden, kommt irgendwann der Punkt, wo die öffentlichen Mittel vielleicht nicht mehr dazu da sind und man muss das selber verstetigen. Und dann ist es natürlich häufig der Fall, dass Drittmittel akquiriert werden müssen, und zwar aus privaten Quellen. In diesem Fall ist es so, dass dieses Modell in der Evaluierung oder dieses Konzert für alle in der Evaluierung sehr gut abschnitt und natürlich ein heftiges Interesse sowohl bei den Menschen, die in das Konzert kommen oder es sogar mitgestalten, da sind ja auch Menschen mit Beeinträchtigungen dabei, die gestalten das Konzert mit, und bei dem RSB natürlich groß war, dass das irgendwie weitergeht. Und als klar war, die öffentliche Hand hat dafür keine gesonderten Mittel mehr zur Verfügung, ist das Management vom RSB auf die Suche gegangen und hat bei der Lotto-Stiftung Mittel beantragt und diese auch erhalten in einem nennenswerten Betrag, sodass für die nächsten Jahre sogar dieses Modellprojekt aufrechterhalten werden kann. Und das spielt eine sehr große Rolle und alle vier Ensembles sind da echt erfolgreich und aktiv, vor allem wenn es darum geht, eben besondere Formate, besondere Konzertereignisse auf die Bühne zu stemmen, da Drittmittel zu akquirieren. Das können die sehr, sehr gut und sind auch in dem Punkt erfolgreich, sowohl, muss ich auch mal betonen, nicht nur von öffentlichen Stellen oder öffentlichen Stiftungen, sondern eben auch aus privaten Quellen. Mhm. Eben die Lotto-Stiftung spielt eine Rolle, die Ernst-Dingen-Stiftung spielt eine Rolle beim Rundfunkchor. Also da gibt es eine sehr, sehr gute Unterstützung.
Aber das ist dann Sache der einzelnen Klangkörpermanagements, also hier beim RSB beispielsweise dann.
Genau, das ist ja, das die Drittmittelbeantragung hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich als Ensemble mit dem, was man da tut und auch seiner Spitzenposition präsentiert und damit ja für den Sponsor, für den Drittmittelgeber irgendwo einordnet und eine Verbindung herstellen kann, die diese Einrichtung, die uns da Geld geben will, dass das auch in deren Image oder in deren Policy passt. Und das können natürlich nur die Ensembles selber. Die ROC selber ist da als Holding, ich sage mal, eher ein hohler Vogel. Das heißt, wir können da in der Hinsicht nicht so viel anbieten. Aber ich muss sagen, ganz so ist es nicht. Es gibt Dinge wie zum Beispiel die Digitalisierungsstrategie, wo wir ja zum Beispiel für die beiden Chöre die iPads als Notenleseinstrument eingeführt haben, wo wir dann einen Sponsor finden, Fitlock in dem Fall, die solche Ständer herstellen für iPads, sodass unsere Chöre dann auf der Bühne jetzt Notenständer für die iPads haben. Das heißt, in dem Bereich ist es tatsächlich möglich, auch Sachsponsoring zu finden, das über die ROC geht. Oder wir verhandeln gerade mit einem neuen Fundraising-Konzept, das wir entwickelt haben, mit einem großen, ja, sehr bekannten Logistikdienstleister in Deutschland, dass sowohl auf Tourneen als auch in Berlin zum Beispiel Logistiktransporte, da haben wir doch einiges von diesem Sponsor, von diesem Logistikanbieter gemacht werden.
Jeder der vier Klangkörper hat ja einen eigenen Kreis von Freunden und Förderern. Wie wichtig sind diese Unterstützer in der Praxis?
Die sind wahnsinnig wichtig, wenn es um das Lobbying geht. Also wenn diese Menschen mit ihrer Begeisterung für das jeweilige Ensemble das natürlich rumerzählen, in ihren Freundes- und Bekanntenkreisen, aber natürlich auch im vorpolitischen oder politischen Raum. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Rundfunkensembles sind der Bürgerschaft häufig ein wenig ferner, als es vielleicht die echten bürgerlichen Orchester sind, heißt es aber trotzdem, dass es natürlich eine Verbindung gibt. Und diese Verbindung stellen primär diese Fördervereine, Freundeskreise her. Und das tun sie sehr erfolgreich. Das DSO hat beispielsweise sogar ein sogenanntes Community-Orchester eingerichtet, wo die Freundeskreismitglieder, so sie das möchten und können, unter der Leitung eines professionellen Orchesterkollegen richtig Konzerte spielen, Konzerte aufführen, miteinander musizieren. Und sie geben, das muss man auch sagen, sie geben Geld. Also unsere Fördervereine sind vor allem beim Rundfunkchor und beim DSO, Deutschen Symphonieorchester, in Größenordnung Unterstützung geben können, dass große Projekte, die sehr aufwendig sind und selbst mit Drittmitteln aus privater oder öffentlicher Hand eigentlich nicht zu stemmen wären, da bringen die sich ein und realisieren sowas. Das ist wirklich eine große Hilfe.
Wenn du jetzt auf alle vier Klangkörper schaust, was sind so die Highlights oder echte Alleinstellungsmerkmale? Community Orchester hast du beim DSO eben schon angesprochen, aber ich denke da noch an das immer ausgebuchte Mitsingkonzert des Rundfunkchors Berlin oder den jährlichen Symphonic Mob des DSO, der ja auch inzwischen von weiteren Orchestern übernommen worden ist. Was sind da so aus deiner Perspektive echte, ja, USPs, also Unique Selling Points oder echte Highlights, die sich da in den letzten 10 bis 15 Jahren entwickelt haben?
Also wenn wir auf diesen sogenannten Musikvermittlungsbereich kommen, wobei ich häufiger jetzt sage, das ist nicht mehr Vermittlung, das klingt zu akademisch, sondern sage, das ist Teil unseres Angebotsportfolios. Ne? Für fast alle Menschen ist etwas dabei. Aber bei der Musikvermittlung hast du sie gerade schon genannt. Der Symphonic Mob ist natürlich ein Bestseller, wenn man so will, wird überregional gefragt. Das Mitsingkonzert, Interaktion, wo Menschen mit dem Rundfunkchor und einem Orchester in der Philharmonie ein großes Werk aufführen können. Aber wichtig ist zum Beispiel auch das Projekt Singen des Rundfunkchores, das jetzt auch von der Ernst-Ling-Stiftung gefördert wird. Seit Jahren schon, das läuft sehr lange, werden Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen von unseren Leuten und Musikpädagogen ausgebildet, dass sie wieder singen mit den Kindern in der Schule. Und dann wird auch mit den Kindern gesungen und das Ganze wird dann noch einmal im Jahr zum entsprechenden Happening zusammengeführt. Das ist eine derartig auch von den verantwortlichen Politikern sehr wertgeschätzte Form von schulischer Basisarbeit. Die ist mittlerweile absolut relevant auch im Angebotsportfolio, wenn ich in der Sprache verbleiben darf, vom Rundfunkchor. Das Interessante ist, dass das Deutsche Sinfonieorchester gerade mit den programmatischen Schwerpunkten, die sie gewählt haben, natürlich eine ganz interessante Position eingenommen hat. Nicht? Sie haben vor 2 Jahren mal eine Spielzeit lang gesagt, kein Konzert ohne Komponistin. Man kann sich das in der heutigen aufgeregten Welt durchaus vorstellen, dass es dann natürlich so einige Erregungspotenziale in den öffentlichen so Social Medias gab. Gleichwohl die internationale Presse bis hin zur New York Times hat sich das dann mal genauer angeschaut und auch entsprechend besprochen, was davon zu halten ist von dieser Idee. Und dieses Orchester, das sich auch unter dem Orchester für Demokratie Label anschickt, dort Statements zu setzen, macht diese Spielzeit afrodiasporische, also Komponisten aus der Afrodiaspora, sprich Composing While Black, farbige schwarze Komponistinnen und Komponisten, deren Stücke und zwar auch kuratiert von farbigen und schwarzen Musikwissenschaftlern in dieser Spielzeit aufgeführt werden. Also da findet man Highlights der anderen, ich sag mal der politischen, nicht parteipolitischen, aber der politischen Art, während das Rundfunksymphonieorchester zum Beispiel mit Wladimir Jurowski eine sehr, sehr klassische Programmierung verfolgt, aber eben auch in der Lage ist, sich dann auf großes symphonisches Repertoire der Neuzeit zu konzentrieren und damit dann wiederum in der Stadt eine programmatische Lücke zu füllen, die auf jeden Fall auch in einer großen Stadt wie Berlin natürlich vorhanden ist. Und der Rundfunkchor spielt mit den Berliner Philharmonikern klassischerweise, mit unseren beiden Orchestern auch und macht viele A Cappella-Produktionen in der Stadt, auch der durchaus ungewöhnlichen Art, im Heimathafen Neukölln beispielsweise, in A Cappella mit moderner Musik und Interaktion und Moderation zu bestimmten Themen. Und der Rias Kammerchor ist natürlich hauptsächlich unterwegs in Sachen frühe Musik und neue Musik auch, ist viel in Europa auf Tournee und hat auch hier in Berlin natürlich dann Programmformate im Angebot, die reichen von Barockmusik gemeinsam mit der Akademie für Alte Musik bis hin, wie jetzt letzten Freitag am 8. Mai, wie am 8. Mai das Konzert mit neuer und alter Musik im Kraftwerk hier in Berlin.
Ja, die ROC hat ja keinen zentralen Ort, an dem Verwaltung und alle 4 Klangkörper zusammensitzen. Es gab ja mal in der Vergangenheit auch Pläne dafür. Die Probenorte sind weit über die Stadt verteilt und die Aufführungen, der Orchester zumindest, finden meist im Konzerthaus, in der Philharmonie oder im Haus des Rundfunks statt. Wie schafft man es da, in Konkurrenz zum Konzerthausorchester und in Konkurrenz zu den Berliner Philharmonikern öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
Das ist nicht so ganz leicht. Es ist ein gesunder Wettbewerb, eine kompetitive Situation, die natürlich auch anstachelt und motiviert. Das eigene Haus nicht zu haben, ist ein Problem, weil wir natürlich, und das ist auch nachvollziehbar, sowohl in der Philharmonie wie im Konzerthaus immer erstmal die Termine am Ende bekommen, die eigenen Orchester nicht wollen. Die Frage ist dann, was macht man an diesem Termin und wie geht man damit um? Ein Dienstagstermin im Konzerthaus ist vielleicht nicht ganz so leicht zu bespielen wie ein Sonntagstermin in der Philharmonie. Und da haben aber, weil das ja auch schon immer so war, unsere Ensemble-Managements und unsere Marketing-Leute ein ganz gutes Gespür dafür, dass das dann hinzukriegen, dass die Menschen darauf aufmerksam werden. Das schaffen wir tatsächlich nur über die beschriebenen Wege des Marketings und des Vertriebs, da die Menschen darauf hinzuweisen, dass wir dort sind. Es ist mit den verschiedenen Standorten natürlich, ich sag mal, sowohl betriebsökologisch wie auch arbeitsökonomisch Unsinn. Und ein Traum von mir und ähnlich wie die Strategie, die ich mal entwickelt habe zur digitalen Entwicklung der ROC, die wir jetzt schrittweise umsetzen, ist es für mich noch ein Ziel, diesen gemeinsamen Standort in Berlin für unsere vier Ensembles zu entwickeln. Es wird sicherlich kein weiterer Konzertort sein. Dafür sind die Ressourcen in Berlin nicht da. Also davon träume ich erstmal noch nicht, aber ein Ort zu entwickeln, wo die vier Ensembles arbeiten können und den wir dann auch, und das ist schon auch ein Traum, als öffentlichen Ort gestalten wollen, als dritten Ort, wo man sagt, es ist nicht ein geschlossenes Studio, wo die jetzt da ihre Musik aufnehmen oder proben für das nächste Konzert in der Philharmonie, sondern wo Menschen reinkommen können und gucken können und mitkriegen können. Das wäre mir ein Anliegen bei der Entwicklung eines solchen Standortes und das sollte uns auch gelingen. Da bin ich doch recht zuversichtlich in der Perspektive so von 7 bis 10 Jahren sollte das möglich sein.
Ja, da kommt ja noch was ganz Spannendes für Berlin, nämlich ab 2032 die Schließung der Berliner Philharmonie für eine mehrjährige Renovierung. Ausweichspielstätte muss gefunden werden. Vielleicht ist ja diese Ausweichspielstätte dann mal irgendwann eure beste Spielstätte. Who knows?
Ja.
Das wäre ja mal ganz schön. Ja, du hast schon die EBU, die European Broadcasting Union, angesprochen. Darüber bist du ja auch international vernetzt. Was sind so aus deiner Perspektive aktuelle Metatrends oder Megatrends im internationalen oder europäischen Klassikbetrieb? Was sind da so die Stichworte? Geht es nur ums Geld oder mal halt von Strukturen? Was treibt die KollegInnen da in Europa im Moment um?
Tatsächlich die Frage, die auch uns umtreibt, was ist die Zukunft von den sogenannten Rundfunkensembles? Wir sprechen auch mittlerweile gerne von Medienensembles. Ich habe da für die ROC eine Strategie entwickelt, die wir auch glücklicherweise nach und nach umsetzen können und die fußt darauf, dass wir mit unseren Möglichkeiten das tun, was die anderen in dieser Stadt nicht unbedingt können. Und ich rede da nicht von Qualität, das ist eine gesunde Konkurrenz in dieser Stadt, das macht auch Spaß, sondern wir zeichnen alle unsere Konzerte ja auf mit dem Rundfunk in sehr hoher Qualität und es ist unsere Aufgabe, über diese Aufnahmen an die Öffentlichkeit zu bekommen. Mein Ziel ist es, 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar zu sein mit dem, was wir machen, für die Menschen sowohl im Konzertsaal als auch draußen an den Radioempfangsgeräten oder dann eben auch on demand übers Netz. Und das möglichst barrierefrei auf das zugreifen zu können, was Sie ja schon mit Ihren Rundfunkbeiträgen bezahlt haben. Wir werden nicht eine Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker kopieren, das ist ein High-End-Produkt, sondern wir wollen die Mittel und Wege, die wir ohnehin schon haben und diese Infrastruktur, die wir als Rundfunkensembles haben, nutzen, um die Musik zu den Menschen zu bringen, also erreichbar für alle zu sein. Und das durchaus auch mit der neuesten Technologie. Das ist natürlich so, dass es auch die Rundfunkanstalten ausprobieren. Ich sehe beim Radio France beispielsweise, dass sie ganz erheblich in das immersive Hörerlebnis investieren, das auch sicherlich dann auf dem Rundfunkwege irgendwann mal empfangbar sein wird. Das heißt, die Qualität des Radioergebnisses soll besser werden. Ich sehe bei der BBC als aktuellen Trend, dass sie mit Medienpartnern auch aus dem anderen Bereich, also mit Apple beispielsweise, zusammenarbeiten, um Konzertaufzeichnungen in einer sehr preiswerten, aber nicht qualitativ schlechten, aber sehr preiswerten Art und Weise möglich zu machen. Das BBC Symphony zum Beispiel bereitet ein Konzert vor, das sie mit 7 iPhones innerhalb des Orchesters aufgebaut aufzeichnen wollen und damit eine YouTube-fähige Konzertaufzeichnung herstellen wollen. Also da werden auch Mittel und Wege aufgezeigt, wie man zukünftig leicht Bild und Ton produzieren kann, um eben besagte Zwecke zu erzielen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sein für die Menschen.
Das hört sich sehr spannend an. Lass uns doch mal jetzt auf die Orchester in Deutschland schauen. Du warst 2003 Mitbegründer des Deutschen Orchestertages, bei dem sich Orchestermanagements aus Deutschland bzw. auch aus dem deutschsprachigen Raum einmal im Jahr für 2 bis 3 Tage in Berlin treffen. Was sind so deine aktuellen Eindrücke vom Orchestertag 2026? Wo drückt den meisten Orchestern der Schuh? Was sind aktuelle Diskussionen? Wie nimmst du das wahr?
Ja, der Titel des Orchestertages war ja Träumen weiter, im Sinne von wir träumen uns eine schöne Zukunft, aber wir müssen natürlich auch daran arbeiten, aber auch als Motivationshilfe für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vor Ort leider Krisensituationen vornehmlich der finanziellen Art erleben. Bei der Gelegenheit des Orchestertages auch mal im Kollegenkreis sich austauschen können, auch mal ihren Kummer loswerden können oder anderen auch Perspektiven geben, was irgendwo vielleicht gut läuft und was man sich abgucken kann. Klar ist eins, dass nicht nur die finanziellen Restriktionen, die alle irgendwo jetzt ja in Deutschland haben, unabhängig davon, ob Rundfunkensemble oder kommunales oder Landesensemble, ist ist sozusagen tagesaktuell, das drückt. Und man muss sich in der Beziehung natürlich dann auch verändern. Also Veränderungsprozesse einleiten ist ein altes Thema, aber wird natürlich unter den gegebenen Voraussetzungen umso schwieriger. Denn eigentlich verändern tust du dich und die Organisation nur, wenn du in einer guten Voraussetzung bist. In einer Krisensituation sich verändern zu müssen, das kann nicht so wirklich gelingen. Gleichwohl, so ist nun mal die Situation. Aber die Vorträge, die wir hier hatten, auch aus dem Bereich der Musikhochschulen oder aus den Menschen, die Consulting machen für Orchester beispielsweise und sie da beraten, das waren allerdings Perspektiven, die aufgezeigt wurden, die der ganz grundsätzlichen Art. Also, ich will ein Beispiel nennen. Anna Kleeblatt hat einen Vortrag gehalten darüber, wie man die Gastgeberfunktion als Orchester, wenn man einen Konzertabend gestaltet, die Gastgeberfunktion wirklich ernst nimmt und sich auch in der gewerblichen Wirtschaft zum Beispiel in einem schicken Restaurant mal abschaut, wie machen die das eigentlich, dass die Menschen, die kommen, sich wohlfühlen und nicht nur das Produkt genießen, bei uns Musik, beim Restaurant das Essen, sondern auch das Drumherum genießen können und wie man sich perspektivisch darauf einstellt, unabhängig von der finanziellen Situation, solche Gastgeberrollen wirklich mal mit Leben zu füllen und es den Menschen schön zu machen. Also da findet auch in der jüngeren Generation der Orchestermanager, Managerin durchaus ein Umdenken statt. Das merkt man schon, dass da der Wille zur Veränderung, auch zum Neudenken vorhanden ist. Das ist sehr motivierend vor dem Hintergrund der aktuellen, doch eher traurigen Situation.
Ja, da gibt's ja auch ein sehr schönes Buch von Will Guidara, nämlich Die unvernünftige Gastfreundschaft oder auf Englisch Unreasonable Hospitality, also ein fantastisches Buch, was genau dieses Thema ja im Zusammenhang aus dem Restaurantbereich ja auch kommend mit aber auch anderen Bereichen, nämlich der Kultur, gut abbildet.
Exakt, ja.
Wir kommen langsam auf die Zielgerade des Gesprächs und normalerweise frage ich hier ja immer nach einem Musiker- oder Dirigentenwitz oder einer kleinen Geschäftsführer- oder Intendantenanekdote. Hast du was Überraschendes parat?
Oh Gott.
Wann hast du das letzte Mal Geige gespielt?
Du, das mache ich regelmäßig noch mit meinem Streichquartett hier in Berlin. Treffen wir uns regelmäßig einmal im Monat und spielen was auf Licht und haben einfach Freude daran zu spielen. Das ist wunderbar, es macht sehr viel Spaß.
Spielst du dann erste oder zweite Geige?
Ja, wir wechseln uns immer ab, weil andere Person, die da mit mir spielt, die ist auch verdammt gut und deswegen, da tauschen wir
uns. Okay, und was legt ihr so aufs Pult? Alles, was euch vor die Flinte kommt? Also Mozart, Beethoven, es gibt ja auch Streichquartette, klassische Streichquartette, wo man sagt, Opus Maximum.
Ja, ganz genau. Genau das ist die Diskussion, du kennst das. Also nein, wir legen uns gerne auf, was gefällt und wenn wir an Grenzen stoßen, legen wir es auch gerne wieder auf den Boden und spielen das nächste Stück. Also wir spielen natürlich Borodin oder Dvořák, wir spielen aber auch Mozart oder was haben wir letztens noch gespielt? Mendelssohn-Streichquartett, ganz wunderbar. Mhm. Also da haben wir sehr viel Spaß und vor allem ja eben ohne Druck. Wir haben die klare Regel, wir spielen nicht öffentlich, wir spielen nur für uns. Mhm. Allenfalls die Nachbarn dürfen das genießen, aber ansonsten...
Auch kein Hauskonzert nicht. Oder so, dass ihr quasi... Bleibt im Generalprobenstatus, ja?
Genau.
Ja gut, zum guten Schluss, was wünschst du dir als Geschäftsführer für die ROC in den kommenden 1 bis 2 Jahren?
Ich wünsche mir einen baldigen Entscheid, ich sag's mal so trocken wie es ist, des Bundesverfassungsgerichtes zur Rundfunkbeitragserhöhung, denn davon hängt unsere finanzielle Situation einfach mal ab und das muss zügig geschehen, ich hoffe bis zum Sommer, damit wir an dem weiterarbeiten können, was echt Freude macht, muss ich sagen, die unternehmerische Weiterentwicklung der ROC insgesamt mit den besprochenen Dingen, aber auch, weil wir die Voraussetzung für die Kunst aufrechterhalten können, denn die Kunst braucht natürlich Unterstützung in Form von Ressourcen und ich will die Leistungs- und Spielfähigkeit dieser ROC, so wie wir sie jetzt haben, auf dem Top-Niveau um jeden Preis erhalten. Also von daher hoffe ich, dass die Dinge sich in der Hinsicht primär mal positiv entwickeln.
Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Anselm Rose, Geschäftsführer der ROC Berlin.